So, dann herzlich willkommen zu einem letzten Vortrag im Track Werkzeuge. Es geht um Emacs, ein anständiges Werkzeug. Diejenigen, die vielleicht sich an Zeiten erinnern können, in der Computer noch Hauptspeicher im einstelligen Bereich hatten, die können sich vielleicht auch noch an bestimmte Interpretationen dieses Namens erinnern. Also 8 Megabyte Speicher und er wäre konstant dabei eben auszulagern. Das ist heute nicht mehr so. Auf jeden Fall hatten wir noch mal ganz, oder Erich Welde hat mir noch mal versichert, der Titel ist nicht so gemeint, dass VI ein unanständiges Werkzeug wäre, sondern es geht darum, was kann man mit diesem Werkzeug alles tun, wie kann man es benutzen und an welchen Stellen kann es einem eben helfen, dann die Programmierarbeit letztlich auch oder Textbearbeitungsarbeit dann zu vereinfachen. Ich freue mich auf den Vortrag.
So, danke für die Einladung. Ich heiße Erich Welde. Ich habe vor langer Zeit mal Physik studiert, habe dort meine gesamte Diplomarbeit mit dem VI geschrieben und habe dann gedacht, naja, vielleicht geht es ja auch anders und habe dann meine Doktorarbeit mit dem Emacs geschrieben. Also ich kenne beides und ich kenne auch die zugehörigen Religionskriege. Das könnt ihr euch mal im Netz angucken. Das ist hübsch. Aber unnötig, weil ich bin der Meinung, Werkzeug soll bitte jeder das nehmen, das er gut beherrscht. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, da wird über das Thema Werkzeug nochmal ausführlicher berichtet. Und deswegen habe ich auch einen Zettel gemacht als Gedächtnisstütze. Da steht relativ am Anfang, das zum Werkzeug auch eine Tastatur gehört. Ich habe mir dieses Jahr eine relativ teure Tastatur geleistet und das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Wer von euch seinen Tag sehr viele Stunden an der Tastatur verbringt, überlegt es euch, ob nicht eine gute Tastatur ihr Geld wert ist. Ich gehöre zu den Semestern, die die Rechner noch im einstelligen Kilobyte-Bereich kennen. Ja, und ich kann jetzt darüber rumjammern, warum nimmt eigentlich niemand mehr Emacs? Weil Emacs ist doch so toll. Warum nicht? Kenne ich gar nicht, richtig? Ich schreibe bloß im VI, okay. Wer hat denn hier schon mal den Emacs in den Fingern gehabt, außer mir? Oh, das sind doch ganz schön viele. Wer hat den Emacs noch nie in den Fingern gehabt? Gut, ich würde das jetzt gern so machen, dass alle die, die den Emacs installiert haben, auch einen anmachen oder wer keinen Laptop dabei hat, halt bei mir mitguckt. Denn aller Anfang ist schwer, auch beim Emacs. Jetzt habe ich hier mal einen vorbereitet. Wenn man den Emacs vorrede, wer ein Debian-basiertes System benutzt, der installiert im Wesentlichen zwei Pakete. Das eine heißt Emacs 24. Der Emacs 24.3 ist letzte Woche erschienen, ist halt ganz brandneu. Eingepackt ist der Emacs 24.2 normalerweise, aber alles, was ich heute erzähle, geht auch mit dem Emacs 18 noch. Oder das meiste. Es gibt für die Debian-Leute noch ein zweites Paket, was ihr installieren wollt. Und zwar heißt das etwas kryptisch. Da muss ich mal gucken, ob ich das sofort finde. Installierte Pakete, Editoren, non-free. Emacs 24 kommen non-DFSG. Das ist eine der hübschen Anekdoten. Die Free Document License ist in Debian als nicht free markiert. Das heißt, wenn ihr die Dokumentation auf dem Rechner haben wollt, dann müsst ihr leider dieses Paket dazu installieren. Da bin ich aber nicht schuld dran. Wer den Emacs zum ersten Mal startet, und ich hoffe, das haben jetzt alle, die einen Rechner haben, auch einen Emacs offen, dann sieht der so oder so ähnlich aus. Normalerweise hat er einen weißen Hintergrund, wenn er zum ersten Mal kommt. Der hat jetzt 4, 5 Teile, von oben eine Menüleiste. Na, das kennt man, ein Menü, alles ganz toll. Dann kommt eine Werkzeugleiste, die gab es nicht immer. Dann gibt es hier einen Bereich, da darf ich jetzt nicht reinklicken, sonst passieren böse Sachen. Dieser Bereich ist der Puffer. Das ist der Bereich, in dem alles, was ich mit dem Emacs tue und treibe, irgendwie angezeigt wird. Und da unten sind dann noch zwei Zeilen. Die zweitletzte heißt Statuszeile und die hat einen... Kann man das überhaupt lesen oder muss ich das... Ich mache das gleich größer, dann lernt ihr was dabei. Die zweitletzte Zeile heißt Statuszeile. Die Information, die hier angegeben ist, ist konfigurierbar. Das große U ganz vorne heißt, dass die Datei in Unicode geschrieben wurde. Dann kommt ein Doppelpunkt, dann kommen diese 2%-Zeichen, die sagen jetzt in dem Fall, dass der Puffer, so wie er hier steht, nicht schreibbar ist. Da würden normalerweise Minuszeichen stehen und wenn ich es geändert habe, Sterne, das sehen wir aber gleich noch. Das nächste ist GNU Emacs mit den Sternchen drumherum, das ist der Name von diesem Puffer. Der Puffer ist normalerweise mit einer Datei verbunden. Wenn wir gleich eine Datei aufmachen, dann heißt der Puffer so wie die Datei. Es sind aber zwei verschiedene Sachen. Der Puffer und die Datei auf der Platte. Dann steht hier noch weitere Informationen. Das Wichtigste ist das hier. Das ist der Mode. Und das ist auch das Killer-Feature vom Emacs. Es gibt viele Modi. Und die sind dafür gedacht, die Arbeit, an der ich gerade sitze, C programmieren, Perl programmieren, ein LaTeX-Dokument schreiben, E-Mail lesen, mir leichter zu machen. Und die unterste Zeile hier, ich sollte nicht reinklicken, es passieren böse Sachen. Ctrl-X1, dann ist es auch wieder weg. Diese unterste Zeile heißt der Mini-Puffer. Der Mini-Puffer ist dafür gedacht, Meldungen anzuzeigen. Der sagt jetzt im Moment Ctrl-C1, irgendeiner hat Ctrl-X1 gedrückt. Und er ist dafür da, Eingaben abzufragen. Das sehen wir gleich in Aktion. Ich möchte jetzt hier zwei Dinge tun voraus. Das erste ist diese Werkzeugleiste hier oben. Ich brauche die nicht. Es gibt Menschen, die kommen mit den Symbolen zurecht, die finden das gut, ich gehöre da nicht dazu. Ich finde, die frisst mir Platz weg, weg damit. Wie macht man das? Naja, das machen wir ganz intuitiv. Options, Option. Darf ich fragen, hat jemand ein Emacs offen, wo dieses Menü in Deutsch kommt? Niemand? Sind wir hier alle mit englischlastigen Rechnern ausgerüstet? Ich weiß es schlicht nicht, ob man, wenn man eine deutsche Installation hat, ob da das Menü dann in Deutsch kommt oder nicht. Nö, kommt nicht. Gut. Dann ist ja alles so, wie es beschrieben wird. Ich möchte diese Leiste weghaben. Also, es gibt in Optionen einen Eintrag Show Hide. Und da drin gibt es Toolbar und da ist On Top angekreuzt und da kreuzen wir jetzt einfach None an und dann ist er auch weg, der Spuk. Das war das eine und das andere ist, ich wollte die Schrift größer machen. Options, Set Default Font, draufdrücken, dann kommen hier lustige Einträge. Mein Lieblingsfont ist Terminus und ich hätte es gern in Fett, weil sonst kann ich es nicht lesen. Und weil wir hier Vorführung machen, nehmen wir mal 16. Okay, na, kann man das jetzt auch hinten lesen? Ja, sieht schlimm aus, ja. Gut, Wir machen jetzt zusammen alle die, die einen Rechner haben und die anderen im Kopf, drei Versuche. Der erste Versuch heißt, wie komme ich denn jetzt aus diesem blöden Emacs wieder raus? Weil das steht da nämlich gar nicht. Ja? Hier stehen lauter lustige Sachen, aber wie ich da rauskomme, steht da nicht. Und nein, wir sind jetzt nicht intuitiv und gehen da hin und drücken Quit. Das machen wir jetzt erstmal gar nicht, sondern wir machen das auf die Emacs-Art und drücken Control, festhalten, X drücken, C drücken, weg ist er. Das war jetzt blöd, warum? Weil jetzt muss ich ihn neu aufmachen und muss die Leiste wieder wegschmeißen. Moment. So, das war alles nur zur Übung, nicht zur Strafe. Optionen, Show Hide, Toolbar, None, weg damit. Optionen, Set Default von. Wenn ihr solche Änderungen macht, dann bitte danach mit Save Options auch abspeichern. Das landet dann in einer Datei im Home-Verzeichnis, die heißt .emacs. Und da steht es dann alles in lesbarer Form drin, was wir konfiguriert haben. Wenn es ganz blöd war, löscht man die Datei und dann ist der Spuk weg. Set System Font. Gut, nochmal. Terminus. Bold. Was hatte man? 16? 14? 14 reicht. Was sagen die Herren in der letzten Reihe? Reicht. Gut. Erster Versuch haben wir jetzt erfolgreich hinter uns und ich möchte nochmal drauf rumreiten. Man hätte auch können die Maus nehmen und da unten hinfahren. Ja? Quit, das kann man vermutlich in der letzten Reihe auch trotzdem gar nicht gut lesen. Da steht nämlich noch dabei C-X, C-C. Und das ist die Emacs-Schreibweise für Tastaturkürzel. Wenn man die Dokumentation anguckt, dann begegnen einem diese komischen kryptischen Buchstabensammlungen auf Schritt und Tritt. Und das ist das, was es bedeutet. Control X, Control C. Da gibt es noch eine Variante davon. Oh, ich muss mal kurz hier was anstreichen. Zum Beispiel von hier bis hier. Dann kommt der Copy. Ja. Am Copy steht jetzt ein M, kann das jeder lesen? Da steht jetzt nicht M, nicht C, großes C minus W, sondern ein M minus W. Das M ist der Meta-Key. Wer kennt den Meta-Key? Einer, zwei, drei. Und was steht da wirklich drauf? Also auf meiner Tastatur steht da alt, aber es gab ganz früher mal Tastaturen, da stand auch Meta drauf. So, der Mann ist einen Schritt voraus. Er sagt, da gibt es doch auch Escape. Bei mir auf der Tastatur funktioniert es mit alt, alt W. Das können wir nachher auch nochmal in Aktion sehen. Es gibt Tastaturen und Verbindungen und schlecht konfigurierte Systeme, wo das mit dem Alt nicht geht. Und deswegen gibt es dafür einen Ersatz, der heißt Escape drücken und wieder loslassen und dann das W hinterher. Ja, aber das steht im Tutorial. Kommen wir gleich hin. Tutorial, guter Stichpunkt. Help. Also hier steht was von Emacs Tutorial und ich könnte da jetzt mit der Maus draufklicken, aber das ist ja blöd, haben wir ja gerade schon gelernt. Aber wir können spiegeln gehen, Emacs Tutorial, erster Eintrag im Help, Control H, T. Ich lege jetzt das Mikrofon nicht auf die Seite, ihr drückt bitte Control H, T. Und dann kommt da das hier. Und das, was ich gerade erzählt habe, nämlich das mit dem Escape, das ist hier oben erklärt. Wenn ihr also vergessen habt, was ich sage, dann, wenn ihr hier rausläuft, das Einzige, was ich gern hätte, was ihr euch behaltet, ist, dass es ein Tutorial gibt und dass ich das im Help finde. Einverstanden? So, das Tutorial, Moment, Ctrl-XK, um es kurz zu töten. Das Tutorial gibt es in verschiedenen Sprachen und das ist vielleicht auch das einzige Stück Dokumentation, was es in Deutsch gibt. Also, da muss ich jetzt tatsächlich die Maus verwenden, weil da ist keine Tastatur, kein Tastaturkürzel dafür angegeben. Und dann passiert jetzt was sehr Merkwürdiges. Meine Pufferfläche wird in zwei geteilt. Ich habe also jetzt zwei Puffer. Im oberen ist das drin, was wir schon kennen, und im unteren was Neues. Und da steht Possible Completions Are. Und unten im, wie heißt das Ding? Mini-Puffer. Im Mini-Puffer oder auf Neudeutsch Mini-Buffer, da fragt jetzt der Emacs, na, welche Sprache soll es denn sein? Wir drücken ein großes G und dann drücken wir einen Tab und dann sagt der, oh, mit G fängt bloß eins an, nämlich German. Und dann nehmen wir das und dann gibt es dieses Tutorial in übersetzt. Also wer sich schwer tut mit Englisch, das ist eine Stelle, wo man auch auf Deutsch anfangen kann. Fragen? Wie kommt man aus dem Tutorial wieder raus, war die Frage. Da gibt es mindestens zwei Möglichkeiten. Entweder ignorieren und gar nicht rausgehen, sondern einfach eine neue Datei aufmachen. Oder diesen Puffer löschen. Das bringt mich zu dem zweiten Zettel, den ich ausgeteilt habe. Das ist das Referenzblatt vom Emacs. Habe ich noch eins? Ja. Da steht oben drauf, ne Quatsch, bei mir, also bei euch müsst stehen, Referenzkarte GNU Emacs. Darf ich da gerade mal spickeln? Krieg's gleich wieder. Wie, du hast zweimal das Gleiche gekriegt, ist ja unerhört. Also ich habe keine mehr, das ist das Problem. Hätte ich gewusst, dass hier so viele Leute auftauchen, hätte ich ein paar mehr ausdrucken lassen. Na gut. Das sieht so ähnlich aus wie das hier, auch wenn das, was ich in der Hand habe, ein anderes ist. Diese Referenzkarte gibt es, sobald ihr den Emacs installiert habt. Die wohnt ls user share emacs / Version 24.2, dann gibt es hier etc, also das findet kein Mensch, deswegen zeige ich es euch. Es gibt dieses Verzeichnis, User Share Emacs Versionsnummer etc refcards, oder fragt eure bevorzugte Dateiensuchmaschine, locate refcards, und dann kriegt ihr das auch raus. Und hier gibt es diese Referenzkarten, in Deutsch und in Englisch und in Französisch, ein paar anderen Sprachen noch. Also wer keinen Zettel gekriegt hat, da wohnt es. So, auf dieser Referenzkarte, jetzt muss ich doch hier nochmal irgendwo stöbern gehen. Dankeschön. Auf dieser Referenzkarte steht mehrere Fenster, Groß- und Kleinschreibung, der Mini-Puffer. Irgendwo steht da drauf, wie man aus einem Puffer wieder rauskommt. Auf der zweiten Seite, ganz oben links, dritter Eintrag, einen Puffer schließen. Ctrl-X-K. Oh, vielen Dank. Ich betrachte es als Leihgabe, ja? Ctrl. Jetzt muss ich erst wieder den richtigen Emacs finden. Das ist der hier. Also, wie komme ich hier raus? Control drücken, X dazu drücken, wieder loslassen und ein K. Und dann fragt er mich netterweise noch, will ich diesen Puffer löschen, ja oder nein? Ja, weg ist er. Fragen? Der muss. Also die Frage war, wenn er das nicht macht, was macht er denn? Er fragt wahrscheinlich unten, ob er es wirklich wegschmeißen darf, oder? Nee. Schade. Mit dem Emacs würde ich mich nachher gern mal unterhalten. Ist das okay? So. Er fragt hier noch was. Save your position in the tutorial. Wenn wir morgen dieses Tutorial wieder aufmachen, dann hat er sich die Position gemerkt, wo wir zuletzt waren. Da muss man das gar nicht mehr suchen. Ist doch toll. So. Zweites Experiment. Wir machen eine Datei. So, jetzt brauche ich den netten Herrn, der mir angeboten hat, das Mikrofon zu halten. Weil 10 Finger tippen, ja. Also, wir machen eine neue Datei. Wir können ganz einfach hingehen und sagen, visit new file. Aber das ist ja langweilig. Jetzt war ich schon wieder an der Maus. Braucht kein Mensch. Control X, Control F und dann fragt er unten, find file. Und dann sage ich, Test, gibt es das schon? Machen wir neues, test2.txt. Und dann wird alles leer. Mitmachen bitte. Und dann schreiben wir hier einen völlig sinnfreien Satz rein, zum Beispiel, dies ist ein völlig sinnfreier Satz, der über 2 Zeilen geht, Punkt. Jetzt kann ich mir hier noch einen Return dran tun oder auch nicht, danke. Auf was ich aufmerksam machen will, ist, habe ich schon angedroht, hier sind Sterne hingekommen. An diesen Sternen sieht man, was? Keine Ahnung. Aber kann ich rausfinden, indem ich die Maus hernehme, ja, und hier mal fragen gehe, Puffer ist writable. Das heißt, wenn da kein Stern steht, dann darf ich da vielleicht gar nicht reinschreiben. Und am zweiten Stern steht, Puffer ist modified. Und wenn ich ihn jetzt abspeichere, dann muss das verschwinden. Und an dem dritten, da hat es noch das Verzeichnis hinten dran. Ich wollte aber noch hier. Der Doppelpunkt ist nämlich auch ganz schön schlau. End of line style. Der verarscht mich nochmal. Unix Style LF. Wer mit verschiedenen Betriebssystemen zu tun hat, also Unix Linux, das andere Betriebssystem aus Redmond und das andere Betriebssystem mit dem angebissenen Obst, die benutzen hier verschiedene Dinge. Windows benutzt Carriage Return Line Feed, also 2 Zeichen, um ein Zeilenende darzustellen. Ja, hat man schon mal gehört. Und Apple verwendet das andere wie Linux, weil sonst wäre es ja langweilig. Wie inzwischen nicht mehr? Seit OS X nicht mehr. Das ist blöd, da geht ja mein Witz kaputt. Wenn ihr mit verschiedenen mit verschiedenen Betriebssystemen arbeiten müsst und Dateien von A nach B, dann ist das eine Stelle, wo man das umstellen kann. Ich hätte jetzt aber gern die Windows-Zeilenenden weg. So. Hier unten ist noch was passiert. Das sagt hier nämlich L3, weil jetzt bin ich in der zweiten, ersten, dritten Zeile, ja. Das ist konfigurierbar, da kann ich bei Optionen gucken gehen, Show Height, Statusbar, Column Numbers, könnten wir mal dazu tun. Dann wird es ein bisschen anders, dann heißt es Klammer auf 3.0 und jetzt gehe ich in die zweite Zeile, das wusste ich schon und wenn ich da nach hinten gehe, dann wird mir auch gesagt, in welcher Spalte ich unterwegs bin. Den einen freut's, der andere find's blöd. Jetzt sollten wir diese Datei auch noch abspeichern, richtig? Und dann gehen wir halt wieder spiegeln. Wie geht denn das? Also wir können hier sagen Save und mit der Maus rumfuchteln. Oder wir können sagen, steht alles hier, Ctrl-X, Ctrl-S. Also machen wir das jetzt mal. Ctrl-X, Ctrl-S. Und dann sagt der mir, er speichert es ab und er hat es abgespeichert. Alles ist schön. Fragen? Die Frage war, warum werden die Zeilen von 1 gezählt und die Spalten von 0? Und ich muss gestehen, das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber er hat recht. Ein Lob an den Mann, er hat es gut gesehen. Die Antwort heißt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das der Punkt, da kämen wir jetzt gleich hin. Ich glaube, das Experiment 2 vom Zettel, nämlich kriege ich die Datei auch wieder zu abgespeichert, ist hiermit schon beendet. Und an dieser Stelle möchte ich noch 2, 3 Sachen loswerden. Zum Beispiel, es gibt Gesundheit, Menschen, die einen so einen File, wie nennt man das, File Viewer, einen Dateimanager benutzen. Daran ist ja nichts schlimm. Und man wird quasi dazu erzogen, wenn man eine Datei aufmachen will, dass man da drauf doppelklickt oder rechte Maustaste öffnen mit irgendwas. Dieses Mikrofon benutzen. Geht es? Super. Ein Lob an den Mann aus der Technik. War das meins? Niemals. Wo war ich stehen geblieben? Man wird ja erzogen dazu, dass man jede Datei öffnet, indem man darauf doppelklickt oder einfach klickt, je nachdem, wie man es eingestellt hat. Und dann geht ein Editor auf mit der Datei und wenn man fertig ist, schmeißt man den armen Editor wieder weg. Das muss man aber so nicht machen. Bei mir sieht es so aus, wenn der Rechner bootet und ich ein X gestartet habe, den Spaß gönne ich mir, das starte ich tatsächlich von Hand. Und dann mache ich irgendwann, wenn ich ihn zum ersten Mal brauche, auch einen Emacs auf und dann läuft der, bis der Rechner runterfährt. Also im Geschäft ist das so alle 3 Monate mal kurz Stromausfall und dann fange ich halt wieder von vorne an. Weil ich kann viele Dateien öffnen, ich kann viele Dateien angucken, ich kann auch mehrere gleichzeitig angucken. Zum Beispiel könnte man hier die Test ohne 2-Punkt-Text mal dazu tun. Jetzt sehe ich die aber nicht gleichzeitig. Ctrl-X 4B, Switch to Buffer, aber bitte in anderen Frame. Ich kann jetzt dieses Ding, das ist ein bisschen länger, nehmen wir das. Okay, ich habe gemogelt. Ctrl-X-O, um in den anderen Buffer zu gehen. Und jetzt kann ich den nochmal teilen, Ctrl-X-2, und dann steht es da zweimal. Und es ist im gleichen Buffer. Also es sind 2 Bufferfenster, aber es ist der gleiche Buffer. Das ist total cool, weil jetzt kann ich da nämlich in eine andere Stelle von dieser Datei reingucken. Beispiel, ich habe bei mir im Geschäft eine Datei, die habe ich angefangen in der Woche, als ich den Job angefangen habe. Das ist jetzt 6 Jahre her und ich bin jetzt bei Zeile ungefähr 85.000. Da schreibe ich immer schön mit, was ich so treibe und wie das gegangen ist und wie ich es genau kompiliert habe und wie die magischen Optionen heißen. Und da brauche ich ganz oft 2 oder 3 Fenster im Emacs, die in die gleiche Datei zeigen, weil ich da an verschiedenen Stellen unterwegs bin. Was ich damit sagen will, lasst den armen Emacs leben. Also er hat es vorhin schon angedeutet, früher als die Kilobytes noch einstellig waren auf dem Rechner, da hieß das Ding auch 8 Megabyte and constantly swapping. Heutzutage gehört der Emacs eher zu den genügsameren Gesellen. Wie viel Uhr ist es denn? Halb. Okay. Dritter Versuch. Das möchte ich euch noch erklären, weil das braucht man als Übernächstes. Zum Beispiel will ich einen Abschnitt, zum Beispiel diesen komisch aussehenden Abschnitt, markieren und irgendwo anders hin kopieren. Das Normalste auf der Welt, muss jeder Editor können. Damit das in Emacs lückenlos klappt, gibt es da ein Konzept, das heißt Mark and Point. Der Point ist vor dem Cursor. Also mein Cursor hier, der blinkt auch so grässlich und vor dem Kästchen ist der Point. Wenn ich... Das ist der Point. Jetzt kann man noch den Mark. Der Mark ist im Moment auch an der Stelle. Den habe ich schon gesetzt. Vielleicht sollte ich den einfach mal Mark deactivated. So ist toll. Jetzt wollen wir, damit es nicht anstreichen, also als Region markieren. Das heißt, ich gehe an das D oder ihr geht irgendwo in euren Satz und drückt Control Leertaste. Und dann fahrt ihr woanders hin. Ups, hier geht was nicht. Ja. Und dann fahrt ihr woanders hin. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Die Färbung wird etwas anders. Das heißt, vor dem D ist jetzt der Mark und nach dem T ist der Point. Und zwischen Mark und Point ist eine Menge an Zeichen definiert. Die hört in Emacs auf den Namen Region. Und es gibt ganz viele Befehle, die auf diese Region operieren. Zum Beispiel kopieren in den Merksmir-Ring. Und die können wir jetzt hier natürlich wieder suchen. Also Copy, das ist das mit dem Alt-W. Das probieren wir jetzt einfach. Alt-W. Und dann ist die Markierung wieder weg. Wer jetzt kryptische Zeichen hat und die Markierung ist nicht weg, da geht es mit dem Alt nicht. Der muss das mit dem Escape und wieder loslassen und W probieren. Ich sehe hier nichts, keine Meldung. Unix, Schweigen ist Gold. Jetzt fahre ich woanders hin, zum Beispiel da, und drücke Ctrl Y. Ja, und wie von Geisterhand erscheint das Zeug. Und wenn ich nochmal Ctrl Y drücke und nochmal. Okay. Jetzt hätte ich es gern wieder weg, es war zu viel. Undo. Undo geht mit Control-Unterstrich. Control-Unterstrich, 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 Control-Unterstrich. Ja. So, das geht ziemlich weit zurück. Also ich habe noch keinen Fall erlebt, wo mir die Control-Unterstrichs ausgegangen wären, wo diese Information verloren gegangen wäre. Ich meine, es wäre so, wenn der Emacs sich die Historie nicht mehr merken kann, dass er dann sagt, oh, das war jetzt aber ganz schön viel, das kann ich mir nicht merken. So, wir suchen, haben wir jetzt, wir haben jetzt anstreichen und kopieren gemacht. Ich kann das auch anstreichen und rausschneiden, Ctrl-W statt Alt-W, dann ist es weg, Ctrl-Unterstrich, dann ist es wieder da. Das sind so die 4, 5, 6 Tastenkürzel. Wenn ihr ernstlich mit dem Emacs arbeiten wollt, dann könnt ihr die in einer Stunde, weil es im Menü suchen dauert zu lang. Und es steht ja im Menü dabei, wie die Sachen heißen. Wer es gerade wieder vergessen hat, der darf natürlich im Menü gucken gehen, oder? Wir sagen ja nicht, Menüs sind blöd. Und wenn man über eine SSH-Leitung zum Beispiel arbeitet und diese Menüleiste nicht mehr kriegt, dann geht die nicht mit der Maus, dann muss man mit Alt Backquote, nicht der gerade Anführungszeichen, sondern der schräge schaffen. Und dann kommt es hier so, wie wir es schon ein paar Mal gesehen haben. Und dann kann ich hier F nehmen oder ich kann mit Cursor runter und Rauftaste zwischen diesen Dingern umschalten. Und dann kommt hier halt das nächste und so weiter. Oh, was sehe ich? Undo, Ctrl-X-U. Hat uns dieser Mensch nicht gerade erzählt, Undo wäre Ctrl-Unterstrich? Es ist auch Ctrl-Unterstrich, aber irgendjemand hat beschlossen, das passt nicht so in die Namenskonventionen, da müsste es auch noch ein Ctrl-X-U geben, aber das ist irgendwie blöd zu tippen. Sucht es euch aus, nehmt das, was euch besser in die Finger passt. So, jetzt habe ich hier einen angefangenen Befehl und jetzt habe ich es mir anders überlegt. Und jetzt würde ich da gern raussteigen, ohne dass irgendein Flurschaden entsteht. Die Antwort heißt Control G wie Gustav. Und dann verschwindet dieser ganze Spuk ohne Flurschaden. Alles, was ich erzählt habe, steht auf dieser Referenzkarte drauf. Also legt euch die Referenzkarte an den Rechner und übt. Jetzt ist schon halber vorbei, schon längst, also demnächst wird man mich darauf aufmerksam machen, dass die Zeit zu Ende geht. Fragen? Dieser Emacs kann noch ein paar Sachen mehr und ich habe eine subjektive Auswahl von Dingen, die dieser Emacs auch noch kann, auf dem Blättchen in der Spalte 1, 2, 3, 4, 5 Tour de Features aufgeschrieben. Und ich kann ein paar davon vorführen, zum Beispiel das hier. Ctrl-XB. Na, Ctrl-XB, Quatsch. Ctrl-XB und ich hätte gern den Test 2 wieder, jawohl. Relativ bald müsst ihr mal irgendwas machen, was so ähnlich aussieht wie eine Tabelle. Oder? Eine Tabelle, also gut. Kann Emacs Tabellen? Der Emacs selber kann es vielleicht nicht, aber der Emacs ist ja ein Lisp-Interpreter, der sich meistens wie ein Editor benimmt. Und da hat ihm jemand beigebracht, wie das mit den Tabellen geht. Wir drücken Alt, X, Quatsch, geht schon nicht. Alt und gleichzeitig X, danke. Und dann steht da unten MX und dann tippt man da jetzt was rein, nämlich org tbl-mode. Der Org-Mode ist eine Erfindung von einem Menschen aus Darmstadt oder irgendwo so her. Der kann alles. To-Do-Listen, Termine, Kontakte, Zeug aufschreiben, tagebuchmäßig organisiert, die Zeiten, die man an einem Projekt verwaltet hat, mal kurz zusammenzählen und dem Chef reinschreiben, ja, es waren auch diesen Monat wieder 175 Stunden oder so. Und ein Abfallprodukt von diesem Org-Mode ist der Org-Table-Mode. Also hat es jeder drin, soweit, Return drücken und dann erscheint hier in dem Feld, in dem der Mode angegeben wird, ein zusätzlicher Mode. Es gibt nämlich zwei Sorten Modes, der Major Mode, der Chef Mode und dieser Org Table Mode ist ein sogenannter Minor Mode, den man zu dem existierenden Chef Modus dazu laden kann. Und jetzt passieren magische Sachen. Zum Beispiel, ich hätte jetzt hier gern eine Tabelle. Was soll in der ersten Spalte stehen? Der Rechnername. Zweite Spalte, IP-Adresse. Ja, sowas ist ja vielleicht schon mal nötig. Return. Und dann sage ich hier, wie soll der erste Rechner heißen? Miraculix. Tab. Und was passiert dann? Die magischen Zeichen von der zweiten Spalte kommen einfach so dazu. Jetzt hat er eine IP-Adresse 192.168.10.100. Tab. Der zweite Rechner heißt, was weiß ich, Juno. Und der hat eine IP-Adresse von irgendwas. Ja, ihr versteht, ich drücke nur Tab. Und das mit dem Hin- und Herrücken von den Spaltenmarkierungen passiert für mich. Das macht der Emacs. So, jetzt will ich hier aber noch eine Spalte einschieben. Dann drücke ich Alt, Shift, Pfeilchen nach rechts und dann kommt eine neue Spalte dazu. Und bevor ihr euch wundert, es gibt für den Org-Mode alleine noch so ein Referenzsheet, ja. Man muss sich das aber alles auch nicht auswendig lernen, weil das Nette am Emacs ist auch, naja, er hat ein Menü und im Zweifelsfall kann man das über das Menü machen. Dinge, die man nicht oft braucht oder die man neuerdings braucht, findet man da drin. Und dann steht da halt, was weiß ich, oh, hier steht was von Formeln, das ist ja toll. Das geht wie, naja, fast wie Excel, oder? Jetzt machen wir das mal fast wie Excel. Wir schreiben hier mal eine Tabelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das geht bestimmt auch einfacher. 7, Tab, 8, so. Und dann mache ich da noch eine Spalte hin, indem ich das Endezeichen hinmache, davor fahre und Tab drücken. Alles ist toll. So, Formeln, Org-Table-Mode. Gehen wir halt gucken, wie das geht. Set Column Formula, also Control C, ist gleich. Und dann kommt da unten die Frage, na, wie hätte man das denn jetzt gern mit der Tabelle da? Dann schreibe ich hier mal rein, ich hätte gern $1, das ist der Name von der ersten Spalte. Das kann man wahrscheinlich sich auch anders auswählen, aber so funktioniert es. Nochmal mal $1 und das Ganze geteilt durch, na, nehmen wir 4. Dann kommt im ersten Feld schon mal 0,25, was ziemlich richtig aussieht. Die Frage heißt jetzt, und die anderen Reihen? Naja, Org-Table-Mode, gucken gehen, Set-Column-Formula, Recalculate-Line, Recalculate-All. Also wer das mit dem Menü nicht machen will oder wer es ganz oft braucht, der sagt Ctrl-U, Ctrl-C, mal. Das machen wir jetzt mal, Ctrl-U, Ctrl-C, mal. Und wie von Geisterhand erscheinen diese Zahlen, einziger Makel, die sind halt jetzt nicht mit Dezimalpunkten untereinander, so wie Menschlein das gern hätte, aber ansonsten sieht es schon ganz gut aus. Dieses Ding kann man jetzt in GNUplot reinschieben und eine Kurve machen, mit ein paar Tasten drücken, das führe ich aber jetzt nicht vor, weil die Zeit drängt und die Tour ist noch lange nicht rum. Es hätte mich gewundert, wenn man das nicht tun kann. Also man kann die Formatierung einstellen. Unicode. Unicode ist vielleicht auch noch ein Thema. Da gibt es in den Optionen eine lustige Sache. Optionen. Multilingual Environment, also vielsprachliche Umgebungen. Und dann kann man hier entweder eine Umgebung setzen. Und die Liste ist doch erstaunlich lang, oder? Ich möchte euch aber dieses Ding hier zeigen. Show Multilingual Sample Text. Ctrl H. H. Das sieht dann so aus. Das sieht jetzt ein bisschen schimmlig aus, weil ich bin dieser Mensch, der nicht das komplette Debian auf seine Platte installiert oder das komplette OpenSUSE oder so, sondern immer nur das, was ich brauche. Und da fehlen halt jetzt ein paar Fonts. Aber ich will auf eine Sache hinweisen. Mittel- und Near East, diese Zeile, die ist interessant, weil wenn ich jetzt mit Pfeilchen nach rechts da reinfahre, dann kommen wir am Doppelpunkt an. Das sieht alles noch so aus, wie wir es uns vorstellen. das auch? Und jetzt sind wir hinten. Warum? Das ist, weil Hebräisch nun mal so rumgeschrieben wird. Und diese Sprachen hier kenne ich nicht. Die laufen aber auch so rum. Eins davon könnte Farsi sein, ich weiß es aber nicht. Und wenn ich jetzt wieder Pfeilchen nach rechts, also ich schwöre euch, ich habe immer nur Pfeilchen nach rechts gedrückt, dann bin ich wieder da hinten. Wer mehrsprachliche Texte bearbeitet, die ein anderes Skript benutzen als ISO, Latin oder UTF-8, der kann hier sich austoben. Es gibt zum Beispiel einen verbürgten Bericht von dem Heftchen, was die Freunde von Dante verlegen. Technische Komödie, da hat einer geschrieben, er ist Pfarrer und er hat irgendwann mal aus merkwürdigen Umständen Emacs gelernt und das findet er gut. Und LaTeX hat er auch gelernt und das findet er auch gut, weil er kann seine Arbeiten, die Hebräisch, Griechisch, Deutsch und vielleicht Latein oder sonst irgendwas durcheinander in einem Text brauchen, einfach so hier reintippen. Wenn ihr jemanden kennt, der sowas macht und der auf der Suche ist nach einem Editor-Abenteuer, Emacs vielleicht, ihr dürft den Zettel auch kopieren und weitergeben, kein Problem. So, Tour de Features. Ich lese mit dem, also wir haben so einen elektrischen Stammtisch, Internet Relay Chat, das kann man natürlich hier auch machen mit dem Emacs. Der Mode heißt ERC. Das führe ich nicht vor, weil dann müsst ihr 2 Minuten warten, bis sich das DNS ausgedacht hat. Remote-Zugriff. Das ist noch eine Sache, die finde ich auch erwähnenswert hier. Ctrl-X, Ctrl-F. Finde eine andere Datei. So, Ctrl-A, um den Cursor ganz nach vorne zu fahren. Ctrl-K, weil mir das alles nicht gefällt, weg damit. Und dann sage ich Slash, dann sage ich Login, Add. Ich nehme jetzt hier mal Localhost, aber das funktioniert auch mit IP-Adressen und Rechnernamen. Und dann kommt der magische Buchstabe Doppelpunkt. Und wenn man jetzt Slash drückt oder Slash Tab, na, das hat er jetzt nicht wirklich gefragt. Warum? Weil ich hier der gleiche User bin. Also das gefällt mir nicht. Control A, Control K, weg mit dem Zeug. Es gibt hier noch ein Login. Marie at localhost Doppelpunkt Schrägstrich Tab. Er probiert nach einem Passwort zu fragen, aber er kriegt es irgendwie, wahrscheinlich funktioniert es jetzt nicht. Home Marie test.text. Ah, okay. Er sagt mir, du Idiot, du willst auf einen Rechner, dessen Schlüssel ich mir schon mal gemerkt habe. Da gehen wir nicht nochmal hin. Das flicke ich jetzt nicht. Vertraut mir, das geht vollautomatisch. Der Mode heißt Tramp. Und er fragt euch nach dem Passwort und dann könnt ihr auf anderen Rechnern Dinge editieren. Hier kommen Control-Ms, was ist denn das für ein Unsinn?
Ich hatte noch eine Anmerkung zum Chat-Modus, wofür der am praktischen eigentlich ist, um sowas zu editieren wie slash sudo doppelpunkt doppelpunkt slash etc slash fs tab.
Weil auf der eigenen Maschine.
Auf der eigenen Maschine als Super-User eine Datei editieren, dann macht man halt auch eine Remote-Connection in die eigene Maschine auf, macht dann sudo und man kann dann einfach ohne seinen Emacs zu verlassen, halt Dateien mit anderen Privilegien editieren.
Ja, also für den, Stream, der Herr bemerkt völlig richtig, dass ich diesen Tramp-Mode auch dafür benutzen kann, auf dem gleichen Rechner mit anderen Rechten, zum Beispiel Superuser, eine Datei zu editieren, ohne meinen heißgeliebten Emacs zu verlassen. Ctrl-X-K, weil das hatte man jetzt schon. Der nette Mensch fängt Strängeln an, das habe ich ihm so gesagt, das soll er tun. Es gibt noch Calc, Escape X Calc. Na, Calc habe ich gesagt. Dann kommt hier ein Rechner. Der sieht aus wie ein alter HP-Taschenrechner. 44,2 mal. Ihr seht, was ich meine. Ich kann auch dieses Ding hier anstreichen und sagen Escape, Gartenzaun, R. Na, das ging nicht. Escape. Na, doch, Gartenzaun hat er hier nicht. Escape. Nee, will ich nicht.
Aber die hat sich geändert in den letzten 20 Jahren.
Das ist cool. Leute, macht Vorträge. Da sitzen Leute drin, die sind schlau. Control X Stern. Und dann kriege ich das als Vektor in den Kalk.
Control X Stern R.
Control X Stern R. Gut, der Mann. Also das hat sich in den letzten 20 Jahren geändert, das merke ich mir. So, ich kann jetzt diesen Vektor mal transponieren, indem ich sage VT und dann ist es eine Liste, so rum, ja. Und dann kann ich das einmal auspacken und dann kann ich das mit dem hier auch nochmal machen. Also ich habe mich schon gewundert, warum das nicht mehr geht. Gell? Control X, Stern, R. Dann habe ich das wieder. Vektor transponieren, Vektor unpack. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel das eine mit dem anderen multiplizieren, wenn man es braucht. V groß M mal alles fertig. Ich habe Calc-Mode angefangen zu lieben, als ich mal am Ende meiner Diplomarbeit so blöde Spalten in LaTeX krumm zusammenzählen musste und Gewichte zusammenzählen musste. Das habe ich so gemacht. Also das geht. E-Diff, E-Merge. Es gibt einen Modus, mit dem kann man zwei Dateien vergleichen in Bund und mit an die nächste Differenz springen und ja in das Ergebnis-File A oder B übernehmen. Ich kann auch einen Diff, der mir vom Nachbar geschickt wurde, editieren und die magischen Zahlenmarker, die sagen, wie groß der Diff ist, werden dann automatisch angepasst. Also Patches editieren mit Emacs, kein Problem. Dateimanager, oh, Dateimanager, ja, das gibt es natürlich auch. Control X, Control F und dann nehme ich einfach mein Home-Verzeichnis und dann kommt hier so Zeugs. Benutze ich auch sehr oft, weil ich kann jetzt mal kurz in so eine Datei reingucken, Punkt Signature V, da steht ein sinnfreier Satz, Q wieder raus, ja, zum Beispiel. Man kann hier auch eine Datei kopieren und irgendwo anders hinschieben und so. Ihr seht, dass die Leiste hier oben deutlich an Information gewonnen hat, also kriegt man da vieles hin. So. Man kann damit auch News lesen, Net News, ganz altes Zeugs. Man kann damit auch E-Mail lesen mit VM. Control X1, Escape X, VM. Wie No Match. Das ist schade. Ah, oder ich weiß, an was das liegt. Ich habe für den Vortrag den Emacs so gestartet, dass meine tolle Profildatei nicht benutzt wird, weil das ja sonst nicht geht. Und in dem hier geht es Escape X, VM, Schrott, E-Mail lesen. Kein Problem übrigens. Es gibt noch einen anderen Mail-Mode, aber nehmt bitte das, was euch in den Fingern gut liegt. Personal Information Manager, Org-Mode, Spreadsheet, Org-Table-Mode, Main-Pages kann man lesen, man kann in die Shell gehen.
Sehr schön ist noch mit E-Mail plus Org-Mode. Man kann sich im Org-Mode die Notizen schreiben.
Ja.
Und man kann auch aus einer E-Mail eine Art Link machen und aus dem Org-Mode, aus der Notizen, auf diese Mail verlinken. Womit man, wenn man mit Leuten zu tun hat, E-Mail schreibt und dann durcheinander gerät.
Also ich finde es sehr schön, dass hier ein Mensch sitzt, der Org-Mode offensichtlich benutzt und der mir jetzt sagt, ganz wichtig, erzähl doch den Leuten mal, man kann mit Org-Mode Kontakte verwalten, indem er in den BBDB-Mode, Big Brother Database-Mode, rein verlinkt, indem man in den VM die Mails rein verlinkt, indem man in andere Dateien rein verlinkt, indem man auf Webseiten verlinkt. Also Org-Mode ist eine eierlegende Wollmilchsau. Guckt's euch mal an. Das Coole daran ist, die Dateien sind alle in Plain ASCII und ihr könnt sie auch dann lesen und interpretieren, wenn ihr gerade kein Emacs zur Hand habt. Noch viel cooler ist, es gibt mit Mobile.org eine Erweiterung, sodass das auch mit dem Smartphone einigermaßen zusammenpasst. Ihr lacht. Das ist so gutes Zeugs, dass es inzwischen einen VI-Mode dafür auch gibt. So, ich höre jetzt einfach auf, weil das, ich könnte noch einen ganzen Abend darüber erzählen. Gibt es noch Fragen? Bitte schön.
Ja, ist das nicht eigentlich ein falscher Ausdruck, wenn man sagt, Emacs ist ein mächtiges Werkzeug, so wie das aussieht, ist es eher eine Werkstatt?
Der Herr sagt, Emacs sei kein Werkzeug, sondern eine Werkstatt. Dem möchte ich nicht widersprechen. Es gibt böse Zungen, die behaupten, Emacs könne alles außer Kaffee kochen, aber ich glaube, das ist auch schon überholt. Fragen, bitte?
Wie ist das Verhältnis von Emacs zu X-Emacs?
Gute Frage. Wie ist das Verhältnis von Emacs zu X-Emacs? Der X-Emacs ist ein Fork vom Emacs. Das ist nicht der Emacs für X, ja? Der Fork ist sehr alt. Die Leute, die das mal gemacht haben, waren der Meinung, dass die Entwicklung vom Emacs viel zu langsam vonstatten geht. Und die haben sich dann abgesetzt und Erweiterungen da reingebaut. Wahrscheinlich geht alles, was ich heute erzählt habe, auch im X-Emacs. Aber er sieht etwas anders aus. Die machen viel mehr mit Knöpfen, mit kleinen Bildchen. Ich weiß nicht, wie gut es über eine SSH-Verbindung mit nur Buchstaben funktioniert. Keine Ahnung, ich benutze ihn nicht. Es gibt noch eine Variante, der heißt Lucid Emacs. Das ist auch ein anderes User-Interface.
Nee, das ist der Vorläufer von X-Emacs.
Oder noch, aber das gibt es immer noch als Paket. Es gibt Emacs Lucid als Paket in Debian und irgendeinen Grund wird es haben. Frage. Man kann man kann alle Emacs mit -nw auf der Kommandozeile starten, was dann dazu führt, dass sie nicht in X hochkommen. Das macht er auch automatisch, wenn ich kein X habe. Ja, bitte?
Gibt es da eine Möglichkeit, dass Emacs mit X installiere und bei Default aber nur Text starte?
Gibt es die Möglichkeit, dass ich meinem Emacs beibringe, dass er den X-Mode weglässt, auch, also das Fenster malen, du meinst? Der Herr ist faul, das ist gut, das ist eine gute Eigenschaft für Programmierer. Der Herr ist faul und möchte nicht schreiben Emacs-nw alias Shell-Funktion, Shell-Skript. Alle Tore offen.
Hat nie so ganz funktioniert.
Warum?
Weil der Alias sich selber auffrisst.
Weil wer? Das geht. Das probieren wir jetzt aus. Aber mit der Shell-Funktion muss ich dann halt mit absolutem Pfad hantieren. User bin Emacs oder Backslash Emacs, um die Expansion zu verhindern. Das ist aber ein Shell-Thema, ja, kein Emacs-Thema. Gibt es noch? Das sind ja aber noch mehr Buchstaben. Also wenn du den Emacs nie mit der X11-Umgebung brauchst, dann gibt es die Möglichkeit, nur das NOX-Paket zu installieren, dann kann er es gar nicht. Fragen? Bitte. Wahrscheinlich. Bitte im Referenzzettel nachgucken. Bitte. Emacs Server. Emacs hat einen eingebauten Server. Damit kann ich Folgendes erreichen, nämlich ich verlasse meine Session und wenn ich nächste Woche wiederkomme, ist sie wieder da. Ich kann das sogar mit einer ganzen unglaublichen Session machen und das heißt dann GNU-Server. Es gibt ganz tolles Werkzeug auf der Welt. Danke fürs Zuhören.